HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Menschen waren noch nie auf dem Mond. Die angebliche Mondlandung vor 50 Jahren war eine Inszenierung im Fernsehstudio. 9/11, das war kein Anschlag von Terroristen mit entführten Flugzeugen. Tatsächlich wurde das World Trade Center in New York im Regierungsauftrag gesprengt. Solche und andere Verschwörungstheorien halten sich hartnäckig in obskuren Foren im Netz und in den Köpfen von Leuten, die daran glauben. Der Physiker Holm-Gero Hümmler will das so nicht stehen lassen und macht sich die Mühe, Verschwörungsmythen in Büchern, Vorträgen und einem Blog naturwissenschaftlich zu widerlegen. Was treibt ihn an? Hält er Verschwörungsmythen nur für skurrile Hirngespinste? Oder können sie auch gefährlich werden? Und an welche Verschwörungstheorie glaubt er selbst? Darüber habe ich mit Holm-Gero Hümmler für HR Info das Interview gesprochen. Herr Hümmler, in diesen Tagen wird an die erste Mondlandung vor 50 Jahren erinnert. Das war am 21. Juli 1969. Sind Sie sich sicher, dass die überhaupt stattgefunden hat?
Ja, bin ich.
Was macht Sie da so sicher? Sie sind ein Jahr später erst geboren, 1970. Und genau, bei den Mondlandungen danach waren Sie auch ein Kleinkind. Also Sie waren nicht dabei.
Nein, die Mondlandungen haben tatsächlich meine Kindheit natürlich noch nachhaltig geprägt, weil irgendwie Astronauten da wesentlich präsenter waren, auch im Kinderspielzeug, als sie das heute sind. Aber miterlebt habe ich es natürlich nicht. Nein, aber es haben natürlich sehr, sehr viele Menschen miterlebt. Nicht nur die Zuschauer im Fernsehen, sondern auch jede Menge Wissenschaftler, die mit den Ergebnissen gearbeitet haben. Politische Propagandisten aus unterschiedlichsten Ländern, russische Forscher, die das mit überwacht haben und die sicherlich die allerersten gewesen wären, die ein großes Interesse daran gehabt hätten, da zu widersprechen.
Das heißt, Sie haben dann schon mal sich auch überlegt, wer sind die Quellen, die jetzt auch sagen, dass es die Mondlandung gegeben hat, und leiten daraus was ab?
Naja gut, ich sag mal, der Check, wer müsste eigentlich alles mitmachen, damit eine Verschwörung überhaupt existieren kann, ist sozusagen so ein erster schneller Prüfstein, nachdem man solche Behauptungen, die man noch gar nicht kennt, über die man überhaupt noch keine Informationen hat, sich erstmal so ein bisschen einordnen kann, lohnt sich das überhaupt, da näher hinzugucken. In dem Fall muss man eigentlich sagen, lohnt sich das nicht, da näher hinzugucken. Aber es gibt halt Leute, die sehen das anders. Insofern, wenn die eben sehr hartnäckig sind und ihre Medienöffentlichkeit bekommen, dann muss man da eben irgendwann dann anfangen, sich damit zu beschäftigen und deren Argumente auch mal anschauen.
Und was sind das für Argumente? Also es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen und auch mit naturwissenschaftlichen Argumenten versuchen zu belegen, dass es eine Landung von Menschen auf dem Mond nie gegeben habe. Sie schreiben darüber in Ihrem Buch über Verschwörungsmythen. Gibt es da irgendwelche Argumente, die Sie vielleicht sogar überzeugen könnten?
Argumente, die einen überzeugen könnten, wären natürlich einfach Sachen, die man vernünftig nachprüfen kann, die man nachvollziehen kann. Also ich meine, es hat ja tatsächlich reale Verschwörungen gegeben in der Vergangenheit. Es hat auch Verschwörungen unter Regierungsbeteiligung gegeben. Insofern, das ist ja nichts, was irgendwie aus der Luft gegriffen ist, dass es sowas geben könnte. Und wenn es vernünftige Belege dazu gäbe, müsste man sich damit auch auseinandersetzen. Aber das meiste, was einem gerade im Bereich der Mondlandung begegnet, und das ist der Hauptgrund, der die Mondlandungsverschwörungsbehauptung für mich so spannend macht. Es ist sozusagen der Großvater des modernen Verschwörungsdenkens, weil es halt dieses typische Argumentationsmuster, so das Argument aus der Ignoranz, ich verstehe es nicht, also muss da eine Verschwörung sein, so etabliert hat. Das kann man praktisch 1:1 beim 11. September zum Beispiel wiederfinden.
Da gibt es ja auch Verschwörungstheorien, also die Anschläge mit Flugzeugen auf die Twin Towers des World Trade Centers habe es so nicht gegeben, sondern stattdessen Sprengstoffanschläge. All diese Verschwörungstheorien oder viele davon untersuchen Sie in Ihrem Buch und Sie machen sich die Mühe, die en Detail wissenschaftlich zu widerlegen. Und Sie haben verschiedene Tipps auch für die Leser parat, wie Sie das selbst im Alltag zum Teil mit kleinen Experimenten oder Beobachtungen überprüfen können. Nochmal Stichwort Mondlandung. Da gibt es ja die Behauptung, da fällt irgendwie bei den Fotos von den Astronauten auf dem Mond der Schatten so, wie es gar nicht sein kann. Sie stellen das mit Playmobil-Figuren im Sandkasten nach und zeigen, dass die Schatten eben doch so gefallen sein könnten. Warum machen Sie sich diese Mühe?
Also das mit den Playmobil-Figuren schlicht und einfach, zum einen natürlich, weil es Spaß macht. Also es ist einfach was, wo man wunderschön so ein bisschen mal rumprobieren kann, wie funktionieren eigentlich die Argumente von denen und kann man das ausprobieren oder auch, keine Ahnung, kann man die Mondoberfläche so fotografieren, dass man gleichzeitig Sterne im Bild erkennen kann. Auch das kann man von der Erde aus genauso ausprobieren wie auf dem Mond. Und ja, klar, ich meine, also in meinen Vorträgen, nachdem ich meinen Mondlandungsvortrag am Wochenende auf einer Konferenz gehalten habe, kam dann vor meinem zweiten Vortrag gleich die Frage, hast du wieder Playmobil drin? Also das ist...
Also es ist auch ein bisschen spielerisch.
Natürlich ist es ein bisschen spielerisch.
Auch ein bisschen.
Skeptiker neigen gelegentlich dazu, also Anhänger des wissenschaftlichen Skeptizismus neigen halt gelegentlich dazu, sehr theoretisch zu argumentieren und sehr trocken zu argumentieren. Und dann wird uns immer gesagt, Mensch, die anderen machen schöne Bilder und erzählen schöne Geschichten. Und ein Verschwörungsmythos ist in der Regel halt auch die bessere Geschichte. Insofern muss man auch ein bisschen darauf eingehen und man darf nicht nur irgendwelche Studien da rezitieren. Mhm. Das folgen auch die Leute einfach nicht.
Das Interview in hr Info mit Holm-Gero Hümmler, 1970 in Hanau geboren, Studium in Frankfurt, promovierter Physiker, heute Unternehmensberater in Bad Homburg, Blogger und Autor des Buchs Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Sie beschäftigen sich lange mit diesem Thema. Sie haben offenbar alle mögliche abstruse Literatur dazu auch gelesen. Warum hat Sie das so gepackt? Ist das das Entsetzen des aufgeklärten Wissenschaftlers oder fasziniert Sie auch was daran, wie Menschen sich in solche Verschwörungstheorien hineindenken können?
Also es hat schon so ein bisschen was mit einem besonders blutigen Autounfall, bei dem man einfach nicht weggucken kann, obwohl man es eigentlich überhaupt nicht gesehen haben will und weiß, dass man hinterher Albträume davon hat. Also das hat es natürlich schon, vor allen Dingen, wenn es in die schrägeren Verschwörungsmythen reingeht, die jetzt behaupten, dass irgendwelche Nazis mit Hochtechnologie aus dem Zweiten Weltkrieg in der Antarktis darauf warten, wiederzukommen und die Welt zu beherrschen oder sowas. Also da begegnen einem mitunter Quellen, die man eigentlich hinterher nicht wirklich gelesen haben will. Aber das ist dann mehr so das, wo man sagt, da muss ich halt jetzt durch, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Ein anderer Aspekt ist halt auch, man kann es nicht unwidersprochen stehen lassen. Und wir sind in Deutschland in der skeptischen Szene so, vereinsmäßig organisiert, 1700 Leute. Davon sind nicht alle so wahnsinnig aktiv und dann muss man eben schauen, wer welches Thema gut bearbeiten kann.
Skeptische Szene, das ist unter anderem die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, in der Sie auch aktiv sind, die sich eben genau mit solchen Mythen beschäftigt. Ich habe Ihnen mal hier auf Zettelchen so ein paar Sachen draufgeschrieben. Das sind typische Elemente von Verschwörungstheorien, wie Sie sie auch untersuchen. Wenn Sie die vielleicht einfach kurz mal durchgucken und vorlesen und sagen, welche für Verschwörungstheorien aus Ihrer Sicht besonders gut geeignet sind.
UFOs ist das erste Zettelchen, was ich hier finde. Also UFOs spielen in Verschwörungsmythen gelegentlich eine Rolle. Also es gibt ja auch die Reichsflugscheiben, die faktisch auch als UFOs präsentiert werden. Also die benutzen die gleichen Argumente wie die Leute, die behaupten wollen, dass UFOs außerirdische Raumschiffe sind. UFOs sind eben einfach nur unbekannte Dinge, die irgendjemand am Himmel gesichtet hat. Der Mossad, zweites Zettelchen, spielt in Verschwörungsmythen, in modernem Verschwörungsdenken fast immer rein, weil eben Antisemitismus einfach ein ganz grundlegender Aspekt von modernem Verschwörungsdenken ist.
Da gibt's auch ein sehr gutes Buch. Aber heute nicht mehr so die jüdische Weltverschwörung, was so der klassische antisemitische Topos wäre, sondern greift sich dann den israelischen Geheimdienst sozusagen.
Das ist so eine Möglichkeit, ja, oder die Weltfinanz oder George Soros ist auch ein sehr beliebtes Ziel, wo dann eigentlich erst so langsam unten durchklingt, dass George Soros natürlich Jude ist und deswegen die ganzen anderen mächtigen Juden dann da so ein bisschen mitspielen. Der hat so ein bisschen die Rothschilds an der Stelle abgelöst, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Ja, Raketen sind mir jetzt in dem Kontext hauptsächlich aus dem, also das war jetzt der dritte Zettel mit den Raketen, hauptsächlich aus der Mondlandungsverschwörung bekannt. Wobei natürlich die Behauptung, das Pentagon sei am 11. September mit einer Rakete angegriffen worden oder die Zwillingstürme seien von Marschflugkörpern getroffen worden, natürlich auch in den Bereich reinspielt. Mhm.
Machen wir vielleicht noch zwei Zettelchen.
Jo, okay, ja, dann kommt der Kreml als nächstes. Das ist ganz spannend, weil mir letztlich immer wieder in dem Kontext als Verbreiter von Verschwörungsmythen Informationsquellen wie RT Deutsch oder sowas begegnen.
Die Russia halt Today, ne? Dieser Fernsehsender, Today, der von dem Kreml gesteuert
wird. Also im Prinzip wird das russische Gegenstück zur Deutschen Welle.
Also da sehen Sie sozusagen eher den Kreml selbst schon als Verbreiter von Verschwörungstheorien und gar nicht so sehr als Drahtzieher innerhalb einer Verschwörungstheorie.
Gibt es sicherlich auch, aber der ganz, ganz große Teil der Szene, die sich sozusagen mit diesem Hardcore-Verschwörungsglauben beschäftigen, sieht eigentlich Putin eher als den Heilsbringer und sah interessanterweise eine Zeit lang auch Trump als den Heilsbringer, aber das konnte natürlich nicht so bleiben, weil der halt jetzt Präsident ist. Also
ja, okay. Und ein Zettel noch.
Viren, ja. Kommt hin und wieder vor in Chemtrails, also die Behauptung, dass wir aus der Luft mit Giften besprüht werden systematisch, die sich dann als scheinbare Kondensstreifen äußern. Da ist mitunter von Viren die Rede. Oder es gibt natürlich auch Verschwörungsbehauptungen um die Entstehung von Ebola oder von HIV. Mhm. Die habe ich mir jetzt in meinem Buch dieses Mal nicht vorgenommen. Die haben ja eher biologische Hintergründe und ich habe mich erstmal auf die physikalischen Themen konzentriert.
Also es gibt schon so ein paar Klassiker, die immer wieder auftauchen. Wolken, Strahlen, unterirdische Labore wären da noch zu nennen. Man lernt in Ihrem Buch auch, dass diese Verschwörungstheorien sehr gut miteinander kombinierbar sind. Also die sind offenbar anschlussfähig und man kann sich da so ein ganzes Weltbild zusammenbauen. Sie haben vorhin gesagt, bei der Literatur, die Sie da lesen, bei der ein oder anderen Verschwörungstheorie, mit der Sie sich beschäftigen, gibt es Dinge, die hätten Sie lieber nicht gelesen. Gibt es da Sachen, wo Sie auch sagen, das macht mir Angst, dass Leute sowas glauben und dass es vielleicht auch eine gesellschaftliche Schlagkraft bekommt, dass es ihnen tatsächlich gefährlich erscheint? Oder ist es immer nur skurril, was da sich abspielt?
Naja, es sind letztlich zwei Sachen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist also wirklich dieses extreme Verschwörungsdenken von Leuten, die also schlichtweg Hardcore-Nazis sind. Also das ist, da gibt es durchaus auch Seiten, wo Verschwörungsbehauptungen verbreitet werden, wo sie sich dann eben auch irgendwelche Goebbels reden und Mein Kampf und was weiß ich was runterladen können und wo also der Holocaust nicht geleugnet, sondern einfach nur gut geheißen wird. Also das finden sie auch, aber das ist doch eher die Ausnahme. Und da sehe ich jetzt auch nicht die ganz große Gefahr, dass sowas irgendwie mehrheitsfähig wird. Aber was natürlich schon bedenklich ist, ist, wenn Sachen bei relativ vielen Leuten zumindest mal als Möglichkeit akzeptiert werden oder als Meinung ganz normal diskutiert werden, die eben schon dazu geeignet sind, einfach das Vertrauen in das Funktionieren von Demokratie zu untergraben. Und wenn man sozusagen das, was einen stört, über Verschwörungen erklärt, dann kümmert man sich halt nicht mehr um die Probleme, die wirklich da sind. Man engagiert sich nicht bei den Dingen, die man wirklich gerne geändert haben möchte, sondern entweder tut man gar nichts oder man engagiert sich halt gegen irgendwelche gar nicht existierenden Verschwörungen. Also ich sag mal, jeder, der gegen Chemtrails auf die Straße geht, könnte ja auch irgendwelche anderen gesellschaftlichen Missstände angehen, die es tatsächlich gibt. Es gibt ja immer Dinge, die man in einer Gesellschaft verbessern kann und an denen jemand mal arbeiten müsste. Und ja, also im günstigsten Fall verschwenden diese Leute halt wahnsinnig viel Zeit. Im ungünstigsten Fall destabilisieren sie halt wirklich das Funktionieren von Demokratie.
Sie haben gesagt, es gibt da eine besondere Beziehung zum Rechtsextremismus. Also viele dieser Verschwörungstheorien lassen sich in rechtsextreme Weltbilder integrieren oder gehen damit eine Verbindung ein. Wie ist das mit linken Verschwörungstheorien? Gibt es die auch?
Die gibt's sicherlich auch, aber die meisten Verschwörungstheorien, also klar, ich meine, es gibt diese klassischen Nazi-Verschwörungstheorien, wobei auch die von linker Seite in der Vergangenheit genauso mal genutzt wurden, eben um zu sagen, ja, da gibt's diese Nazis in der Antarktis und irgendwann kommen die wieder und wir müssen da ganz besonders wachsam sein. Also so rum ist das natürlich auch gedreht worden. Was halt sehr stark auffällt, ist, dass so seit 7, 8 Jahren sowas wesentlich systematischer propagiert wird aus so einem rechten Milieu raus, was sehr stark mir aufgefallen ist um das Jahr 2014 herum, als es diese sogenannten Friedensdemonstrationen gab, wo man also versucht hat, dieses Chemtrails-Thema, also diese aus der Luft versprühten Gifte, zu benutzen, um Leute mit einer Affinität für die alte Friedensbewegung oder für die Umweltbewegung an rechtsextremes Denken ranzuführen. Ich kann mich selber daran erinnern, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, so vor 12 bis 15 Jahren. Ich bin damals angesprochen worden von einer Antifa-Gruppe, die meinte, ob ich für sie einen Text schreiben könnte über Chemtrails und Rechtsextremismus. Und ich habe zurückgeschrieben, ich weiß überhaupt nicht, was ihr von mir wollt. Ja. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass zu dem Zeitpunkt, dass Chemtrails einen rechtsextremen Hintergrund haben. Und inzwischen haben wir halt schon das Phänomen, es gab ja eine Zeit lang dann diese Bürgerinitiative Sauberer Himmel, die, sagen wir mal, ohne eine eigene klare politische Positionierung sehr, sehr viele Leute zu dem Thema Chemtrails hingeführt hat, die sich inzwischen aufgelöst hat. Und inzwischen ist das Hauptgesicht der Chemtrail-Szene in Deutschland eben wieder ein Werner Altnickel, der dann da was von der jüdischen Weltverschwörung erzählt. Also das Aber jemand wie Altnickel ist eben auch anschlussfähig an Linke. Der ist ursprünglich ein Greenpeace-Aktivist, Solarpreisträger. Der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und das ist halt, auch in der neurechten Szene gibt es ja so einige, die irgendwie sich ursprünglich mal als Linke verstanden haben. Ja.
Das Interview in HR Info mit dem Physiker Holm-Gero Hümmler, Autor des Buchs Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Herr Hümmler, diese Sendung hat immer eine Kiste. Das ist die HR Info Interviewbox. Die schiebe ich Ihnen jetzt mal rüber. Da können unsere Gäste reinschauen und finden eine kleine Überraschung. Schauen Sie mal rein.
Kein Aluhut, doch eine Alufolie. Okay, ja.
Haben Sie schon mal einen Aluhut gebastelt?
Tatsächlich nicht. Ich sehe zwar immer wieder mal Anleitungen dazu, aber
sollen wir es mal probieren?
Da dieses Thema, das können wir gerne tun. Also
ich habe jetzt blöderweise einen Kopfhörer auf, aber wenn Sie einfach mal so ein ordentliches Stück sich abreißen, macht das auch ein tolles Geräusch. Der Aluhut, das ist ja so ein Klischee über Verschwörungstheoretiker, die angeblich glauben, sich mit so einer Kopfbedeckung aus Aluminium vor Strahlen oder Telepathie schützen zu können.
Ja, also
ich sehe jetzt gerade, Sie versuchen sich das so ein bisschen wie ein Turban in den Kopf zu wickeln.
Ja, also man muss das irgendwie einmal so um den Kopf.
Ja, das lässt sich natürlich toll formen, geht schon.
Genau, und dann oben so eine Antenne zusammendrehen. Ja.
Also, Antenne muss sein, oben?
Antenne muss sein, ja. Antenne muss sein.
Also es gibt wirklich Leute, die das glauben, dass sie das schützt vor, was denn, vor Strahlen, vor Telepathie?
Also die gibt es sicherlich, die sind aber in der Szene doch relativ wenig präsent, würde ich sagen. Es hat aber so eine Eigendynamik angenommen. Also der Aluhut ist sozusagen etwas...
Steht
also
es, Ihnen ausgesprochen gut.
Es gibt ja den goldenen Aluhut auch als Satirepreis. Und der Aluhut ist sozusagen etwas, womit die skeptische Szene der Verschwörungstheorie-Szene so ein bisschen entgegentritt und versucht zu zeigen, wie lächerlich die Verschwörungstheorie-Szene ist. Und auf der anderen Seite gibt es in dem Bereich eben auch schon wieder Leute, die sich diesen Aluhut dann sozusagen zu eigen machen. Und ich habe also auf meinem Blog auch schon Kommentare gehabt, so nach dem Motto, da behalte ich lieber den Aluhut auf, wo schon klar ist aus dem Kontext, dass das nicht jemand ist, der tatsächlich zu Hause mit Aluhut rumläuft.
Gibt es denn etwas mit Aluhut oder ohne, wo Sie sich selbst gerne schützen würden? Oder anders gefragt, gibt es eine Verschwörungstheorie, an die Sie glauben?
Also letztlich glaube ich, dass jeder irgendwie Dinge hat, bei denen Verschwörungsdenken im Hintergrund ist, das ähnliche Argumentationsmuster aufweist, wo einem dann mitunter auch in der Argumentation gesagt wird, hier, du hörst dich im Moment genau gerade an wie diese Leute.
Mhm. Was ist das bei Ihnen? Also Sie schreiben ja in Ihrem Buch auf Seite 189, auch der Autor dieses Buches glaubt an mindestens eine Variante eines politischen Ereignisses, die offiziellen Untersuchungsberichten widerspricht. Was ist das? Worauf spielen Sie da an?
Worauf ich da anspiele? Also ich war viele Jahre in der CDU und sehr aktiv in der Jungen Union in den 1990er Jahren. Und da hat einen natürlich der Fall Uwe Barschel sehr beschäftigt. Mhm. Und das ist sowas, wo es mir auch emotional immer schwer gefallen ist, mir vorzustellen, dass dieser Mensch sich tatsächlich selbst umgebracht haben soll.
Was ist denn
vor allen Dingen,
Ihre Theorie,
wie er sich selbst umgebracht haben soll. Und da neige ich auch der Ansicht zu, ohne mich damit jetzt in allzu großer Tiefe beschäftigt zu haben, dass da einfach Dinge ungeklärt sind. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, da hat jeder sowas, wenn er ein bisschen ehrlich ist.
Also, dass man sagt, da sind Dinge ungeklärt, ist ja klar, das würde wahrscheinlich jeder bestätigen. Aber zu einer Verschwörungstheorie gehört ja auch, dass man eine Idee davon hat, was dahinter stecken könnte.
Wirklich? Also eine Idee, was dahinter stecken könnte, vielleicht schon. Aber die allermeisten Verschwörungsgläubigen, die mir begegnen, haben eben keine Theorie. Deswegen spreche ich auch sehr ungern von Verschwörungstheorien. Also in den allermeisten Fällen existiert eben keine klare Vorstellung, was da genau passiert ist. Also das vielleicht schon.
Ja, aber dann komme ich auf Strahlen oder auf den Mossad oder auf, ich weiß es nicht.
Aber das ist immer sehr diffus und vor allen Dingen widersprechen sich die Leute gegenseitig, ohne dass ihnen das irgendwie auffällt oder dass sie sich da irgendwie dran stören. Also die Leute, die glauben, die Erde sei innen hohl und da leben Außerirdische drin, verstehen sich wunderbar mit den Leuten, die die Erde für eine Scheibe halten und die merken überhaupt nicht, dass sie sich eigentlich widersprechen, weil Hauptsache die Erde ist keine massive Kugel und alles ist ganz normal. Also das die gehen auf dieselben Konferenzen und halten Reden hintereinander und widersprechen sich nicht mal wirklich. Also es ist ganz, ganz merkwürdig eigentlich.
Wenn Sie sagen, Sie sind selbst auch wie jeder Mensch anfällig für eine Verschwörungstheorie, jetzt am konkreten Fall Barschel, wo Sie sagen, da gibt es ungeklärte Punkte und das ist so ein bisschen was, wo man sich auch Gedanken drüber macht. Wie pflegen Sie Ihre eigene Skepsis? Also was tun Sie, um Ihr kritisches Denken, was Sie ja als Naturwissenschaftler auch mal gelernt und studiert haben, beizubehalten?
Ja gut, ich sage mal, man muss letztlich natürlich seine eigenen Methoden und seine eigenen Prüfmöglichkeiten genauso auf sein eigenes Denken anwenden. Und das ist schwer. Also das fällt einem nicht leicht und ich glaube, das ist für jeden echt schwierig umzudenken. Deswegen habe ich auch so wahnsinnig großen Respekt vor Leuten, die mal so einem Glaubenssystem also wirklich massiv angehangen haben. Und dann umzudenken und da wieder rauszukommen, das ist eine ganz, ganz große gedankliche Leistung. Ja.
Gelingt Ihnen das mit Ihrem Buch, mit Ihren Vorträgen, mit Ihrem Blog? Haben Sie da im direkten Kontakt mit Verschwörungsgläubigen schon mal jemanden überzeugen können?
Nein, also Sie können jemanden, der in diesem System drin ist, da können Sie nicht mit der Erwartung dran gehen, den zu überzeugen. Überzeugen können sich Leute letztlich immer nur selbst. Man kann Leute irgendwie neugierig machen. Und klar, habe ich Leute aus meinem Bekanntenkreis, mit denen ich vielleicht vor 10 Jahren darüber diskutiert habe, dass es die Mondlandung nicht gegeben hat oder dass der 11. September irgendwie inszeniert gewesen sein muss. Und Jahre später kommt irgendwie das Thema wieder auf und die können sich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber da wäre ich also jetzt nicht so vermessen zu sagen, dass ich die überzeugt habe. Also es ist einfach, man kann da vielleicht ein paar Anstöße geben, ein paar Informationen geben, Leute mal zum Nachdenken bringen. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite immer die Leute, die einfach nur verunsichert sind oder die irgendwie gestern Abend eine Doku gesehen haben, dass die Mondlandung inszeniert war und gedacht haben, ach Mensch, das klang ja irgendwie alles ganz vernünftig. Also
die kann man noch erreichen, auch mit wissenschaftlichen
Argumenten. Da ist es dann eben wichtig, dass man eben auch andere Informationen darstellt. Auch da würde ich jetzt nicht erwarten, dass sie sofort sagen, ach Mensch, du hast ja recht. Aber die hören einem zu und die sind in der Regel sehr dankbar, wenn sie auch andere Informationen bekommen. Und das sind eigentlich die Leute, für die wir das machen.
Holm-Gero Hümmler in HR Info, das Interview. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, was das Ganze für unsere aktuellen politischen Diskussionen bedeutet. Denn wissenschaftliche Fakten oder auch Fake-Wissenschaft spielt ja eine Rolle in der Diskussion über den Klimawandel, über Dieselabgase, 5G-Mobilfunkfrequenzen, Impfpflicht. Das sind alles solche Themen, wo auch mit wissenschaftlichen Argumenten auf beiden Seiten gefochten wird. Würden Sie zum Beispiel Impfgegner als Verschwörungsgläubige bezeichnen?
Ja, nicht alle. Also es gibt sicherlich Leute, die auch tatsächlich sogar aktive Impfgegner sind, die einfach nur unwissend und verunsichert sind. Aber halt meinen, weil sie viel darüber gelesen haben, was aber halt alles aus einer Ecke kommt, meinen informiert zu sein. Und das ist ein Problem, aber das sind keine Verschwörungsgläubigen in dem Sinne. Es gibt aber in der Impfszene Verschwörungsgläubige, die sozusagen das alles über die große Pharmaverschwörung erklären, wohinter dann wieder die jüdische Weltverschwörung steht und so weiter. Also da gibt es beides.
Was kann denn die Wissenschaft tun, um sich sozusagen gegen Instrumentalisierung zu wehren? Denn es gibt ja in diesen Debatten dann auch immer Wissenschaftler, die diese Verschwörungstheorien scheinbar unterstützen.
Nein, also es gibt Leute, die sich irgendwie Wissenschaftler nennen, man muss natürlich ganz klar sagen, wenn wir uns die Klimadebatte angucken, die Leute, die sich ernsthaft mit Klimaforschung beschäftigen, da sind eben schon 99% oder noch mehr, die sich da sehr, sehr deutlich positionieren. Und häufig werden auch diejenigen, die denen widersprechen, in den Gründen, warum sie ihnen widersprechen, dann fehlinterpretiert. Also ich meine, wenn ich sage, wir können nicht wirklich vorhersagen, so und so viel Gigatonnen CO2 machen, so und so viel Grad Erderwärmung, der Zusammenhang ist nicht wirklich klar, der kann stärker oder schwächer sein, dann denke ich, kann man das innerhalb der Klimatologie auch ganz gut begründen.
Aber Sie werden dadurch nicht jemand, der
das heißt
den Klimawandel
in Frage stellt. Damit stellt man nicht den Klimawandel an sich in Frage. Man stellt nur in Frage, ob man ihn so gut berechnen kann, wie das manche Leute halt herleiten, weil es eben die Politik auch gerne hätte. Also die Politik möchte natürlich wissen, wie viel Grad kriegen wir denn, wenn wir wie viel. Aber die Antwort ist dann die Wissenschaft irgendwie genötigt zu liefern. Die einen wollen sie halt liefern, die anderen sagen, das kann man nicht liefern. Das ist aber jetzt keine Debatte über den Klimawandel an sich. Also das wird dann letztlich immer so hochgezogen. Und dann gibt's natürlich Leute, die einfach aus anderen Bereichen kommen. Ein Physik-Nobelpreisträger, der sich mit Quantenphysik auseinandergesetzt hat, ist eben kein Klimatologe. Und wenn der halt mit sehr, sehr naiven Argumenten die ganze Klimatologie versucht zu zerlegen, dann wird's eben auch irgendwann lächerlich. Ja.
Und da heißt es genau hinzuschauen, wer sagt, sagt was, mit welchen Argumenten und auch den eigenen Verstand zu aktivieren. Dazu trägt ihr Buch bei, Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden, jetzt erschienen im Hirzel Verlag. Holm-Gero Hümmler, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren.
Ja, vielen Dank.
Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.